Ich lese aus Apostelgeschichte 2 Auszüge aus den Versen 1 bis 41 nach der Basisbibel. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehören. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Und dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen doch aus der ganzen Welt hier. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen 11 Aposteln, und mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazoräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Schon König David hat von Jesus gesprochen. Den hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, und den hat er über uns ausgegossen. Und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, »Ihr Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete, »Ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder, und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation.« Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Wem folgst du nach? Jeder ist ein Nachfolger. Die Frage ist nur, von wem oder was bist du ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin? Vor 2000 Jahren hat Jesus eingeladen und gesagt, komm, folge mir nach. Er lud damals Männer ein, seine Schüler zu werden und entsprechend zu leben. Im Laufe der Zeit kamen auch Frauen dazu. Heute ist das normal. Wir nennen den Glauben an Jesus Christus und mit ihm zu leben Nachfolge. In den letzten 2000 Jahren sind Millionen Menschen Nachfolgerinnen geworden. Das hat ihr Leben verändert. Aber was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass wir an die Idee glauben, die man Christentum nennt. Auch nicht, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Auch nicht, dass wir uns anstrengen, gute Menschen zu sein. Wie aber können wir Jesus heute nachfolgen? Oh, wir sind ja so beschäftigt, jeden Tag Stress und die Ablenkung durch das Handy. Und wir leben in einer Welt, die laut ist. Völlig verschiedene Weltanschauungen prasseln auf uns ein. Wie können wir da Jesus nachfolgen? Kannst du überhaupt hören, dass er dir sagt, komm und folge mir nach? Nachfolge ist eine lebenslange Reise. Manche von euch sind schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs und üben immer noch. Oder hast du gerade erst angefangen? Oder interessiert dich einfach das, was wir hier als Freie Evangelische Gemeinde Barmen machen? Diese Gemeinde steht ja auch auf einer 2000 Jahre alten Tradition von Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und wie geht's dir? Warum bist du hier? Das Markus-Evangelium berichtet in Markus 1, die Verse 16 bis 20. Jesus geht am See Genezareth entlang und da trifft er zwei Fischer, Simon und Andreas. Und Jesus sagt zu ihnen, kommt und folgt mir. Und dann steht da, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist merkwürdig, oder? Was hat die beiden dazu gebracht, alles stehen und liegen zu lassen? Sie gaben ihr florierendes Geschäft auf, ungeplant. Und sie folgen diesem Rabbi? Sie wissen gar nichts über ihn, sie kennen ihn eigentlich nicht. Stell dir vor, du hast einen Job. Du bist erfolgreich und dein Gehalt ist okay. Und eines Tages sitzt du in deinem Büro und da kommt so ein Prediger rein und sagt, komm mit, folge mir nach. Was machst du da? Vermutlich den Kopf schütteln und weiterarbeiten. Und wenn der nicht weggeht, noch die Security holen. Simon und Andreas wären aufgestanden, sie haben alles liegen gelassen, sie speichern nicht mal die Datei, an der sie gerade arbeiten und machen auch den Computer nicht aus, stehen auf und gehen mit. Israel im ersten Jahrhundert zur Zeit Jesu. Da gab es Wanderrabbiner. Die waren eine sehr wichtige Institution für die damalige Gesellschaft. Die zogen von Dorf zu Dorf und lehrten in den Synagogen. Die feierten nicht nur Gottesdienst, sondern die unterrichteten auch. Und sie standen einige Zeit dem Dorf für alle geistlichen, aber auch juristischen Angelegenheiten zur Verfügung. Das war ihr Job. Und die Dorfbewohner freuten sich, dass einer kam, weil sie keinen eigenen Rabbiner vor Ort hatten. Das Wort Rabbiner bedeutet Meister oder Lehrer. Und mit so einem Rabbiner kam immer eine Gruppe von Schülern, den Talmidim. Ein Talmid ist ein Lehrling des Wanderrabbiners. Er lehrt nämlich den Talmud, die biblischen Schriften. Deswegen ist er ein Talmid. Also die lernten bei ihrem Rabbi die biblischen Schriften, Theologie und Rechtsprechung, weil nämlich die Rechtsprechung damals auf den Gesetzen des Alten Testaments basierte. Deswegen gehörte das zusammen. Diese Talmidim, die hatten das damalige jüdische Bildungssystem durchlaufen. Jüdische Kinder kamen mit ungefähr 5 Jahren in die Schule, was ungefähr unserer Grundschule entspricht. Mit 12, 13 Jahren hatten sie dann Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt und sie konnten die 5 Bücher Mose auswendig. Danach machten sie eine Lehre bei ihren Eltern. Sie wurden Handwerker oder Landwirte, wie eben ihre Eltern. Dann gab es aber auch noch die Besten und die konnten weiter lernen und studieren, weil es gab in jedem Dorf ein Haus des Lernens an der Synagoge. Und da war ein hauptamtlicher Schreiber angestellt. Mit 17 Jahren hatten diese Schüler, diese Besten der Besten, dann das gesamte Alte Testament auswendig gelernt und natürlich auch die ganzen juristischen Fragen auf der Pfanne. Und die Besten aus dieser Schule wiederum, die durften dann zu einem Rabbi in die Lehre gehen. So, jetzt angenommen, du bist einer dieser Superschüler und du willst bei einem Rabbiner in die Lehre gehen. Dann hast du 3 Ziele. Erstens, du willst mit dem Rabbi zusammen sein. Du verlässt deine Familie und dein Dorf und folgst 24/7 deinem Rabbi nach. Und es geht nicht nur darum, wie in der Uni, einem klugen Professor, die Sprüche abzulauschen und die aufzuschreiben und die auswendig zu lernen und dann nach Hause zu gehen, sondern du willst werden wie dein Rabbi. Du willst seine Persönlichkeit lernen. Du läufst ihm ganz praktisch auf der Straße nach, ihr esst zusammen, du teilst die Unterkunft mit ihm, ihr haltet den Sabbat zusammen, du hörst, wie er redet, du weißt, wie er schnarcht und du siehst, wie er auf Menschen reagiert und du lernst, wie er auf Emotionen reagiert und Probleme löst. Das zweite Ziel ist, du willst werden wie dein Rabbi, genauso wie er. Du machst ihn nach, du kopierst seine Bewegungen, du benutzt seine Redensarten, du imitierst sogar seine Stimme, denn du willst ja selber Rabbiner werden und wenn du wissen willst, wie ein Rabbiner ist, dann hast du eben deinen eigenen Rabbi vor Augen und so willst du auch werden. Das dritte Ziel ist, irgendwann wird dein Rabbi zu dir sagen, okay, ich denke, du hast es geschafft. Gehe nun und finde deine eigenen Schüler. Und wenn du deine eigenen Schüler gefunden hast, bist du auch ein Rabbi. Simon und Andreas, die Jesus rief, die gehörten vermutlich nicht zu den Elite-Schülern, weil sie eben den Beruf ihres Vaters gelernt hatten. So, jetzt rochen sie aber die Möglichkeit, selbst Rabbiner zu werden und Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen. Jesus sagt ihnen außerdem noch, ich mache euch zu Menschenfischern. Das Bild vom Menschenfischer war damals eine Bezeichnung für die allerbrillantesten Rabbiner dieser Zeit. Das waren die Super-Rabbis, die eroberten mit ihrer Art und Weise und mit ihrer Lehre dein Herz und deinen Verstand und die begeisterten dich so richtig. Das waren die Menschenfischer. Und Jesus sagt Simon und Andreas, ich mache euch zu so einem berühmten Super-Rabbi. Ihr sollt Menschenfischer werden. Das heißt, die Brüder wollten natürlich auch zur Elite gehören. Jesus nachfolgen bedeutet also für uns heute, wir organisieren unser Leben um die drei Ziele eines Schülers des Rabbi Jesus. Wir wollen bei Jesus sein, um wie Jesus zu werden, um selber Schüler lehren zu können. Das erste Ziel eines Schülers Jesu ist, jeden Moment in Verbindung mit ihm zu verbringen. Wir dürfen seine Freunde sein und alles mit ihm teilen. Er sagte seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Durch die Freundschaft mit Jesus gehören wir in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit von Gott, Sohn und Heiligem Geist. Das ist was Großes. So in der Gegenwart Gottes zu sein, braucht aber Übung. Wir müssen das trainieren, unseren Geist und unser Herz den ganzen Tag über Gott zuzuwenden. So wie die Schüler das damals üben mussten, ihrem Meister zu folgen, so müssen wir immer Christus vor Augen haben. Darum üben wir, unsere Gedanken ständig auf Christus auszurichten. Wenn wir damit anfangen, dann werden wir merken, dass uns dabei unsere alten Gewohnheiten stören. Unser Gründer Hermann Heinrich Grafe schrieb sinngemäß, so vieles, das man früher mitmachen und beibehalten konnte, muss nun fallen und geopfert werden. Das Gewissen fängt nun an, das eigene Leben zu mustern und es dem Urteil des Wortes Gottes und der Schule des Heiligen Geistes zu unterwerfen. Und da findet sich dann eine Menge ungehöriger Dinge für einen Nachfolger Christi. Wenn wir dranbleiben, unsere Gedanken an Christus auszurichten, werden neue, heilige Gewohnheiten unsere alten ersetzen. Zweitens, das nächste Ziel ist es, so zu werden wie Jesus. Paulus schreibt ja, Nachfolger Jesu sind dazu bestimmt, seinem Bild gleich zu werden. Sie sollen so sein wie er. Wir wollen denken und fühlen, was Jesus denkt und fühlt. Das trifft uns ja nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das braucht eine Ausbildung, durch die unser Geist geführt wird. Unsere innere Frau, unser innerer Mann, die sollen so geformt werden, dass wir wie Jesus selbst sind. Das ist ein Prozess. Stell dir vor, wie Jesus aussehen würde, wenn er durch dich in dieser Welt wäre. durch deine Persönlichkeit, dein Geschlecht, deine ethnische Zugehörigkeit, deine Lebensphase und deine Kultur. Stell dir dich selbst vor in dieser Jesus-Variante. Fröhlich, friedlich, geduldig, freundlich und vor allem heilig. Das Dritte, wir wollen tun, was Jesus tut. Er sagt ja zu Simon und Andreas, ich mache euch zu Menschenfischern. Und damit sagt er, komm, folge mir nach, ich bringe dir bei, das zu tun, was ich tue. Stellt euch vor, ich wäre ein junger Mann und würde bei Meister Jonah Glock eine Schreinerlehre machen. Der hat ja bei Meister Daniel Göring gelernt. Wenn ich dann mit meiner Lehre fertig wäre, wüsste ich nicht nur, wie ein Fachwerkhaus aussieht, ich könnte eins bauen. Ja. Schüler von Jesus zu sein bedeutet nicht nur, alles über Jesus zu wissen. Es bedeutet auch, die Dinge zu tun, die er getan hat. Und was hat er getan? Predigen, lehren, dienen, heilen, prophezeien und befreien. Oh, das sind große Werke. Und das klingt unmöglich? Aber wenn du bei Jesus bist und wie er wirst, dann wirst du selbstverständlich Dinge sagen und tun, die er gesagt und getan hat. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine Jesus nachfolgen muss. Wir folgen zusammen Jesus nach, so wie die Jünger damals auch 12 waren und nicht nur einer. Jeder von uns hier in der Gemeinde und als Christen hat seine besondere Aufgabe in der Nachfolge, weil wir alle unterschiedliche Begabungen haben und eine bestimmte Rolle zu spielen haben. Ich wäre ziemlich überfordert, alles das zu tun, was Jesus tut. Zum Glück und Gott sei Dank, der Apostel Paulus schenkte uns das Bild vom Leib Christi. So wie an einem Körper jedes Organ und alle Gliedmaßen ihre ganz eigene Aufgabe haben, so ergänzen wir uns in der Nachfolge. Aber jeder, der Christus nachfolgt, hat das Potenzial, mehr zu sein als nur eine nettere Version von sich selbst. Wir sind also gemeinsam auf dem Weg Jesus hinterher und das geht bis zu unserem Lebensende so und wir müssen die ganze Zeit uns ergänzen, wie die Körperteile an einem Körper. Christsein besteht also nicht darin, irgendwelche Standpunkte einzunehmen. Es ist nicht eine Ansammlung von Richtigkeiten. Es ist eine Lebensreise, die auf der Lebensweise von Jesus aufbaut. Und lasst uns nun gemeinsam losgehen, Jesus hinterher. Wir haben ja Pfingsten heute und wir haben in der Bibellesung gehört, wie für die ersten Christen damals dieser Weg Jesus hinterher anfing. Sie nannten sich damals noch gar nicht Christen, sondern die vom neuen Weg, weil ihnen klar war, das ist eine Entwicklung. Wenn wir nun losgehen, Jesus hinterher, dann stehen wir in dieser Pfingsttradition. Es macht also durchaus Sinn, diesen Weg heute zu Pfingsten zu beginnen. Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit die Nachfolge gelingt. Darum, auf geht's! Amen. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und gebe dir einige Aufgaben, die du in dieser Woche bis zur nächsten Predigt zum Thema Nachfolge einüben kannst. Du kannst in den Shownotes diese Fragen nachlesen. Du musst also nicht unbedingt mitschreiben, sondern kannst in den Podcast gucken. Die Fragen für diese Woche. Erstens, wenn du auf dein Leben zurückblickst, wer oder was hat den größten Einfluss auf deinen Glauben? Zweitens, was ist das treibende Ziel deines Lebens? Was sind deine Prioritäten? Drittens, was bedeutet die Gemeinschaft der Gemeinde in diesem Zusammenhang für dich? Jetzt einige Aufgaben zur Übung für die Zeit bis zur nächsten Predigt zum Thema Nachfolge. Erstens, finde die Zeit im Tag, in der du am besten beten kannst. Das ist für jeden unterschiedlich. Manche können das früh morgens, das kann ich nicht. Manche können das vorm Einschlafen. Ich mach's am Laufe des Tages. Also finde diese Zeit. Zweitens, finde einen Ort, wo du ausreichend alleine und stille sein kannst, wo dich also keiner unterbricht oder stört. Dass du stille sein kannst, um dich auf Gott auszurichten. Drittens, komm zur Ruhe. Ganz wichtig, schalte dein Handy aus und lege es in einen anderen Raum, möglichst weit weg von dir. Studien haben gezeigt, dass dich auch ein ausgeschaltetes Handy ablenkt, wenn es vor dir liegt. Und dann setz dich bequem weit weg von deinem Handy, atme ruhig, entspann die Muskeln, auch die im Gesicht. Bis dein Geist und dein Körper zur Ruhe gekommen sind, das kann einige Zeit dauern, aber denk dran, du hast es nicht eilig und du musst nicht auf dein Handy gucken, um zu schauen, ob irgendjemand eine Nachricht geschickt hat. Bei den einen dauert das länger, bei den anderen weniger lang, bis das Gehirn so einigermaßen leer gelaufen ist, dass man wirklich zur Ruhe gekommen ist, um sich auf Gott auszurichten. Viertens, öffne dein Herz, deinen Geist und deine Sinne vor Gott im Gebet. Lass dich auf Gottes Gegenwart ein, in Stille und in Einsamkeit. Wenn dir das nicht sofort gelingt, macht nichts, dann lies vielleicht einen Psalm dazu. Einfach von vorne anfangen. Psalm 1 ist wunderbar. Öffne dein Herz für Gott. Fünftens, notiere am Ende, was dir in dieser stille Zeit begegnet ist und was dir wichtig geworden ist. War da Frieden drin? Wenn wir uns später davon erzählen, was wir in dieser Phase erlebt haben, kann es sein, dass die einen Ruhe empfunden haben und das sehr friedlich fanden. Die anderen wurden dann lebendig und fingen an zu singen und zu tanzen und empfanden dabei Frieden. Die anderen weinen vielleicht vor Ergriffenheit, aber empfinden eben auch Frieden. Und die anderen lachen einfach und empfinden Frieden. Das ist alles richtig. Notiere mal, was dir da begegnet ist. Bis zur nächsten Predigt zum Thema Nachfolge Jesu Christi. Gott segne dich.